Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
DRS 4 News und DRS 2 am 63. Internationalen Filmfestival von Locarno.
Die 63. Ausgabe, die nähert sich dem Ende. Wir ziehen eine Art Fazit und blicken zurück auf 10 Tage Filme und Atmosphäre, Gedanken und Klänge. Am Mikrofon Erik Fackon. 10 Tage lang Festival, was haben wir da nicht alles gesehen und gehört? Unter anderem filmphilosophische Gedanken in einem Streifen über einen Killerreifen, Menschen, die hartnäckig oder auch nur charmant flirten, andere, die sich entweder gar nicht oder dann sehr standhaft dagegen wehren, Hobbykriminalisten, die sich über Sherlock Holmes und seine Pfeife unterhalten, ein blutrünstiger Zombie in den Straßen von L.A., dazu Schweizer Radfahrer und finnische Junkies. Da tun sich Welten auf.
In Love Story, why do the two characters fall madly in love with each other?
Must you flirt?
Well, I don't have to, but I find it natural.
Suppress it.
I'll try.
Are you flirting with me?
Sherlock Holmes smokes a pipe to help him think.
You probably never gave it a thought, but all great films contain an important element of no reason.
Locarno ist während diesen 10 Tagen Festival nicht nur ein Ort des Films, es ist auch ein Fest, ein Jahrmarkt, ein Durcheinander der Stimmen, der verschiedenen Sprachen und der Musik.
Und ich Französisch und Englisch abtreibe.
Bei mir am runden Tisch im Zelt der Tessiner Kollegen von Radio Svizzera Italiana, wie immer Brigitte Hering und Michael Sennhauser von der Filmredaktion von DRS 2, dazu als regelmäßiger, sporadischer Gast Peter Klaus aus Berlin. Herzlich willkommen. Die 63. Ausgabe des Festivals, die erste unter dem neuen Direktor Olivier Paire. Da stellt sich doch die Frage, wie zufrieden sind Sie als Filmkritikerin, als Filmkritiker mit Olivier Paire und seiner Programmierung? Fangen wir mal bei Ihnen an, Michael Sennhauser.
Ich bin sehr zufrieden. Von den 18 Filmen im Wettbewerb haben sich 9 als wirklich spannende Kandidaten erwiesen. Das ist eine unglaublich gute Ausbeute für einen Wettbewerb in Locarno. Und es ist zum ersten Mal seit langem auch wieder ein Jahr, in dem man kaum einen Favoriten nennen kann, der wirklich den Goldenen Leoparden gewinnen dürfte. Wir stehen da gespannt da wie das Publikum.
Brigitte Hering?
Mir geht es ähnlich. Ich habe selten an einem Festival so viele tolle Filme gesehen, so viele Überraschungen erlebt und mich so wenig über Langeweile beklagen müssen.
Peter Klaus?
Ja, jetzt kann ich nur noch das wiederholen, was die Kollegin und der Kollege schon gesagt haben.
Das ist in der Tat gemein.
Ja, wir sind begeistert. Das ist doch wunderbar.
Also gut, dann wollen wir doch mal anhören, was Olivier Paire selbst dazu zu sagen hat. Michael Sennhauser, Sie haben ihn gerade eben getroffen.
Ja, und ich habe ihn gefragt, wie er sich denn stelle zu diesen vorwiegend positiven Reaktionen. Und er sagt, das sei sicher besser als negative, ein bisschen nonchalant. Aber das Festival sei wirklich gelungen, es hätte seine eigenen Erwartungen übertroffen, das Publikum sei zufrieden und der Film stehe wieder im Zentrum.
Ah ben oui, c'est mieux que des réponses négatives. Non, j'ai l'impression que les gens sont heureux, que le festival est réussi. Moi, en tout cas, je suis très satisfait. Ça dépasse mes espérances par rapport à mon ambition, par rapport au travail que nous avons fait pour le festival. J'ai l'impression que le cinéma est revenu au centre du festival de Locarno. Les films, les artistes, les discussions, tout ça me rappelle vraiment ce que ça doit être. Est-ce que ça devrait être tout le temps un grand festival de cinéma, c'est-à-dire une bonne ambiance, des gens qui sont heureux, qui sont contents d'être là et qui voient des films qui les intéressent et dont ils discutent.
Dass die Leute wieder diskutieren und sich für die Filme interessieren, hat ihn gefreut. Und ob es sonst noch eine positive Überraschung gegeben habe, wollte ich auch wissen. Er sagt, Überraschungen wolle man natürlich eigentlich vermeiden, aber dass das Wetter und die Magie mitspielten, hätten ihn besonders gefreut.
Ben, il y a évidemment, dans un festival comme, enfin, quand on prépare un festival, on essaye qu'il y ait le moins de surprises possible. On essaye de tout préparer, les bonnes choses et les moins bonnes choses. Donc, je dirais que moi, ce qui m'a fait vraiment plaisir, c'est à la fois la bonne ambiance et puis c'est que le soleil ait été au rendez-vous pendant tout le début du festival. Ça a rendu les choses encore plus magiques. Ça a rendu la piazza magique. Et puis, je dois dire que les invités, les vedettes ou les cinéastes que nous avons salués sur la piazza, ça a été pour moi des grands moments d'émotion.
Und Negatives, Dinge, die er bedauert hätte, ja, zum Beispiel, dass Jean-Marie Straub oder Jean-Luc Godard nicht gekommen seien, aber das sei immer so, weil gerade bei diesen Regisseuren wisse man ja, dass sie eigentlich eher festivalscheu seien und das ließe ja immer noch die Chance, dass sie in den nächsten Jahren einmal auftauchen würden.
Non, je suis triste que certains réalisateurs n'aient pas pu venir, comme Jean-Marie Straub ou Jean-Luc Godard, mais là aussi c'était des choses assez prévisibles, hein, c'est pas des gens qui aiment beaucoup les festivals, ça m'aurait fait plaisir de les recevoir, j'espère que ça sera pour une prochaine fois, mais dans l'ensemble, je dirais que je suis très très heureux.
Und gibt es noch etwas zu ändern, etwas zu verbessern für nächstes Jahr? Nein, eigentlich nur noch Detailkorrekturen, meint Olivier Baer.
Bah vous savez, un festival, on a déjà changé beaucoup de choses cette année, pour le meilleur, je pense. Il y aura sans doute, et c'est normal, des petites améliorations à faire, mais ça c'est notre rôle de rendre le festival de plus en plus agréable, utile, pratique. Donc je pense qu'on est toujours là pour faire mieux, pour s'améliorer. Mais je pense que le festival a retrouvé une certaine forme, une certaine force, une certaine organisation qui en fait un lieu à la fois agréable, utile et je l'espère passionnant pour tous ceux qui s'intéressent au cinéma.
Und schließlich habe ich noch wissen wollen von ihm, wie er denn den Unterschied zwischen der Quinzaine der Realisateur in Cannes erlebt habe, wo er vorher der Leiter war, und diesem Festival hier, das er nun in seiner Gesamthaft leitet. Und da hat er gesagt, das größte Bedauern sei natürlich, dass er bei den 20 Filmen der Quinzaine jeden einzelnen noch einmal mit den Regisseuren sehen konnte, was hier in Locarno bei gegen 300 Filmen natürlich einfach nicht möglich war, mit Ausnahme einzelner Filme auf der Piazza Grande.
La plus grande différence, et c'est la seule chose que je regrette, c'est que quand j'étais à la Quinzaine des réalisateurs, comme il n'y avait que 20 films et une seule salle, quand j'avais présenté le film avec les réalisateurs, après je m'asseyais dans la salle et je revoyais le film avec le réalisateur. Et ça c'était vraiment très très agréable, et avec le public. Là, comme il y a évidemment beaucoup plus d'événements, beaucoup plus de salles, je présente les films, je passe du temps avec les réalisateurs, mais malheureusement je n'ai pas le temps de revoir les films, sauf certains soirs sur la piazza. Donc la seule chose que je regrette, c'est de ne pas me dédoubler et pouvoir rester aussi avec le public pour revoir les films.
Soweit also Olivier Baer gegen Ende der ersten Ausgabe dieses Festivals unter seiner Leitung.
DRS 2 und DRS 4 News aus Locarno.
Und jetzt wollen wir mal Ihre persönlichen Favoriten Revue passieren lassen aus diesem Festival. Auf der Piazza hat Robber offenbar alle überzeugt. Die Geschichte eines Killer-Autoreifens, der herumrollt und verschiedene Lebewesen durch Vibrieren zum Explodieren bringt. Und in der Szene, die wir jetzt hören werden, nimmt der Pneu ein Bad im Swimmingpool.
This tire is alive.
Oh, the tire story again?
Look, I saw this tire get into room 16.
Brigitte Hering, Robber gehört wohl auch zu ihren absoluten Favoriten.
Ja, von den Piazza-Filmen ganz bestimmt. Ich fand ihn unterhaltsam, ich fand ihn witzig, er war auch gruselig genug. Und er ist vor allem ein intelligenter Film. Und mein Lieblingsausschnitt, den ich mitgebracht habe, stammt nicht aus dem Film, sondern aus dem Interview, das wir mit dem Regisseur Quentin Dupieux geführt haben, weil er sagt, sehr selbstbewusst, nämlich etwas ganz Spannendes.
Il y avait ce propos qui était de une envie de casser les règles du cinéma et de réinventer le cinéma. Donc,
das Kino neu erfinden, also hohe Ansprüche, hat er sie denn erfüllt?
Ich finde schon, also ich finde es sehr mutig und sehr frech, in einem Interview zu sagen, ich komme hierher und erfinde das Kino neu. Deswegen finde ich diesen Ton so zauberhaft. Das ist für mich so ein Symptom von einer neuen Generation Filmemachern, die mit einer sehr, so einer großen Selbstverständlichkeit daherkommen, sich nicht um gewisse Regeln futieren und auch sich nicht drum futieren, was darf ich nicht. Und ein Stück weit hat er das gemacht mit seinem Aufbau des Films, indem er eben diese Zuschauerebene, wir haben schon darüber gesprochen, gesprochen, die Ebene der Zuschauer mit in den Film einbaut, aber nicht zwei Ebenen gestaltet, sondern die Zuschauer quasi in den Film mit einbaut. Und das habe ich so noch nie gesehen. Das hat mir sehr großen Spaß gemacht. Und das ist eine schöne Reflexion über das Kino, wie man sie so noch nie gesehen hat.
Michael, genauso?
Ja, wenn man in den letzten Jahren postmoderne Filme gesehen hat, Filme, die spielen mit dem Kino, Metafilme, sagt man denen auch, dann kann man sagen, Dupieux hat das ad absurdum geführt, indem er eigentlich die ganzen Meta-Elemente, also diese kommentierenden Elemente des Kinos, direkt in den Film eingebaut hat und sich einen ganz großen Witz erlaubt hat auf diese Art, der aber trotzdem die Filmstudenten in den nächsten Jahren heftig beschäftigen wird.
Also die Empfehlung an alle, halten Sie die Augen offen. Wenn Sie irgendwo in einem Kinoprogramm sehen, dass da ein Film kommt über einen Killerpnoe, dann gehen Sie hin. Der nächste Ausschnitt, den wir hören werden, der kommt von Ihnen, Peter Klaus. Was haben Sie uns denn mitgebracht?
Ja, ich habe Billy Billy Sweat mitgebracht, Wide Wide World. Ein ganz kurzer Moment aus dem Schlusschor. Das ist ja ein Film, der mit Gesang überrascht und am Ende einen antiken Chor gleichsam einsetzt. Also es ist in Wahrheit natürlich ein Chor der Arbeitslosen. Die Handlung spielt in einer heruntergekommenen Bergarbeiterstadt. Wir erleben ein Panorama von Verzweifelten, von Suchenden, von Menschen, die das kleine Glück fassen wollen. Der Regisseur Oleg Novkovich sieht sehr schwarz. Das Schwarze der Luft legt sich auch auf alle Seelen. Das ist ein sehr düsterer Film. Und auch hier, da kann ich mich an Brigitte anschließen, finde ich so toll, dass es ein intelligenter Film ist und ein Film, der das Publikum ernst nimmt. Der Film lässt uns nämlich ganz viele Geheimnisse. Wir kriegen nicht alles mit irgendwelchen Dialogen erklärt, mit einsdeutigen Bildern, sondern wir müssen da miträtseln und uns in die Figuren hineinversetzen. Und das finde ich sehr schön. Und wenn dann am Ende dieser Chor die Hoffnungslosigkeit mit hoffnungsvollem Gesang unterstreicht, das fand ich einfach großartig.
Und dann hören wir doch mal rein in diesen Chor der Arbeitslosen. Soweit also der Chor aus Belly Belly Sweat. Peter Klaus, Sie wollten noch etwas anfügen?
Ja, weil gerade diese Szene so typisch ist am Ende für den Film. Das klingt ja eigentlich sehr folkloristisch heiter. Wenn man den Text, wir hatten ja die Untertitel, liest, dann ist das ein sehr düsterer Inhalt. Und dieser gesamte Chor steht tatsächlich an einem Abgrund. Also man zittert die ganze Zeit dann noch einmal auf zwei Ebenen mit diesen Menschen mit.
Ziemlich eindrückliche Szene. Also ein Film aus dem Wettbewerb Belly Belly Sweat. Michael Sennhauser, Sie haben ebenfalls einen Film aus dem Wettbewerb mitgebracht, nämlich einen chinesischen. Ich probiere mal mein Bestes, Chinesisch auszupacken. Han Jia, hoffe ich jetzt mal. Winter Vacation, also Ferien im Winter. Um was geht es da?
Ja, dieser Film ist absolut verblüffend, weil man so etwas schon lange nicht mehr gesehen hat. Man könnte es am ehesten mit Jacques Tati vergleichen. Es ist eigentlich ein Stummfilm mit kurzen, knappen Dialogen. Es geht um die Schüler in den letzten zwei Tagen, kurz bevor sie wieder zur Schule gehen müssen, da in einer chinesischen Provinzstadt. Und die einzelnen kurzen Sätze, die da fallen, sind vollkommen absurd und gleichzeitig tragisch und traurig und reflektieren aber das moderne China. Es gibt da zum Beispiel auch einen kleinen Jungen, der ist etwa 5 Jahre alt, und als ihn seine Spielkameradin fragt, was er denn mal werden wolle, sagt er, ja, ich möchte ein Weise werden. Und dann erwidert sie, du bist so ein jämmerliches Kind. Also vollkommen absurde Dialoge auf dieser Ebene, und auch die Schüler unterhalten sich auf eine Art, die eigentlich ihrem Alter gar nicht mehr angemessen ist. Das tönt viel erwachsener, und deswegen können sie auch indirekt die chinesische Gesellschaft und das Schulsystem kritisieren. Der Film dürfte also ganz knapp an der Zensur vorbeischrammen. Und deswegen habe ich als Originalton auch den Schlusschor ausgesucht, wie Peter Klaus zuvor. Und zwar ganz einfach darum, weil in dieser Szene zuerst die Lehrerin hereinkommt am ersten Schultag und sagt, so, jetzt fangen wir wieder an. Und wie wird man ein wertvolles Mitglied der Gesellschaft? Und die Schüler, die schlafen fast ein bei dieser Frage. Und dann kommt dieser chinesische Punk-Song mit einer unglaublichen Power. Aber das ist schon der Abspann des Films.
Thank you.
So klingt also chinesischer Punk, das Ganze aus dem Film Hanjia Winter Vacation, ein Wettbewerbsfilm. Wie hat der Film Ihnen denn gefallen, Peter Klaus?
Ganz ausgezeichnet. Da kam natürlich bei mir noch eine persönliche Ebene dazu. Ich bin in der DDR aufgewachsen. Mhm. Und es ist so ein Film, wie ich es aus der DDR, aus Polen, aus Tschechien, aus Russland, aus der Zeit des Eisernen Vorhangs kenne. Und ich habe die ganze Zeit diese Zensur im Nacken des Filmteams gespürt, weil eben zwischen den Bildern, zwischen den Dialogen erzählt wird. Und dieses auf eine ungemein intelligente Weise, auch ich scheue mich, wie Michael Wernhauser, hier jetzt zu sagen, dieser oder jener Film wird den Goldenen Leoparden bekommen. Aber ich glaube, dass dieser Film ganz bestimmt bei der Jury heiß diskutiert werden.
Ja, also ich werde Sie trotzdem noch danach fragen müssen. Das wird wahrscheinlich noch kommen. Gittering.
Also vom Wettbewerb ist das auch ganz klar mein Lieblingsfilm. Wir sind uns wieder mal so furchtbar einig hier am Tisch. Aber das ist halt so. Was mir an dem Film so gut gefallen hat, ist, der lässt sich so viel Zeit. Der ist manchmal fast ein Stummfilm. Man sieht zum Beispiel 2-3 Minuten lang einen Platz, einen sehr einsamen Platz in einem Wohngebiet, was einigermaßen trostlos aussieht. Und dann kommt einfach irgendwie von rechts unten einer ins Bild spaziert und kurze Zeit später von links auf der Seite. Die treffen sich, stehen erstmal da und dann gibt der eine dem anderen eine Ohrfeige. Und einfach so dieser, wenn man so lange wartet auf eine Szene, dann bekommt diese Ohrfeige so eine Bedeutung und das hat gleichzeitig so etwas Spannendes und auch Komisches, dass dieser Film, der bringt einfach so viele gute Momente. Auch die Dialoge, die sitzen dann einfach, wenn man nur innerhalb von 5 Minuten 2 Zeilen hat, dann müssen die sitzen und die tun es auch. Ich habe mir gewünscht, Chinesisch zu verstehen in diesem Film.
Peter Klaus.
Ich fand die Kameraführung auch so ganz wahnsinnig interessant, weil da zu spüren war, hier musste sich niemand darum kümmern, dass dieser Film fernsehgerecht gedreht wird. Hier gibt es Totalen, hier gibt es große Bilder, die sich ganz viel Zeit lassen und nicht einen quatschenden Kopf nach dem anderen, wie wir das in 1-2 Filmen hier leider auch sehen mussten.
Nun denn, jetzt kommt es dann trotzdem noch zu der Frage. Peter Klaus, Sie können sich jetzt mal in der Zwischenzeit was überlegen, wer Michael Sennhauser drankommt. Ich stelle jetzt trotzdem die Frage nach dem Wettbewerb. Wer ist denn Ihr Favorit, bevor wir dann noch auf einen weiteren Wettbewerbsfilm zu sprechen kommen?
Ja, ich muss dabei bleiben. Es ist Hanjia, der mein persönlicher Favorit ist und der wird wahrscheinlich auch das Rennen machen, weil er eigentlich fast alles erfüllt, was es in Locarno auch braucht. Es ist ein humanitäres Engagement drin, es ist Komik drin, es ist Tragik drin und der Film kommt aus einem exotischen Land wie China. Insofern funktioniert er eigentlich auf jeder Ebene, wie man es von Locarno erwarten würde, es sei denn, es gäbe eine ganz große Überraschung und einer der Nicht-Favoriten würde gewinnen, was hier auch schon passiert ist.
Jetzt haben Sie 30 Sekunden Zeit gehabt, Peter Klaus.
Ja, ich werde jetzt mal so einen Außenseiter nennen, wenn ich hier schon gezwungen werde, und zwar Har. Das ist eine türkisch-griechische Koproduktion, auch ein Film mit wenigen Dialogen, ich glaube noch weniger als in dem chinesischen Film. Die Geschichte eines Perückenmachers und einer Frau, eine ganz seltsame Liebesgeschichte mit auch übersinnlichen Momenten, sehr fein fotografiert, sehr intelligent und auch einer dieser Filme, die uns ein großes Geheimnis lassen. Und da ja im Moment in Europa, das europäische Kino wird hier besonders gefördert, Gott sei Dank in diesem Jahr in Locarno, die Rede schon ist von Türkei-Wood, also vom wie Bollywood, da angelehnt sich ja an den Begriff und Hollywood natürlich, könnte ich mir vorstellen, dass dieser Film auch eine Chance bei der Jury hat.
Dann kommen wir noch zu etwas, was mir jetzt speziell aufgefallen ist dieses Jahr. Es gibt doch einige ziemlich skurrile Entdeckungen, also wir hatten es schon vom Killapnoe. Der nächste Film, den Sie auch noch mitgebracht haben, Rare Exports, A Christmas Tale, ein Weihnachtsfilm aus Finnland und der kommt direkt aus dieser skurrilen Ecke, oder nicht, Michael Sennhauser?
Ja, das ist sozusagen die finnische Antwort auf die Kommerzialisierung der Weihnacht in den USA. Also die Finnen haben festgestellt, der Weihnachtsmann ist kein gütiger alter Mann, sondern eigentlich ein urzeitliches Monster. Und der wurde von den Samen seinerzeit auch eingefroren, der ist riesengroß und der wird von einer seltsamen Expedition wieder ausgegraben. Und dann muss ein kleiner Junge zusammen mit 3 harten Finnen dafür sorgen, dass dieser bösartige Weihnachtsmann nicht wirklich Unheil anrichten kann. Die Elfen des Weihnachtsmanns sind schon dran, ihn aufzutauen und dann spicken die 3 Finnen aber diesen Eisblock mit Dynamitstangen und sorgen dafür, dass dieser Weihnachtsmann explodiert zum Schluss des Films und einer der Finnen sagt dann auch, jetzt zünden wir das Zeug und dann wissen wir endlich, wie der Mann seinerzeit an tausenden von Orten gleichzeitig sein konnte, wenn es natürlich ums Beglücken der Kinder ging. Aber es geht darum, ihn in die Luft zu jagen.
Und Sie explodieren gerade vor Freude, wenn Sie von diesem Film erzählen. Das ist ein wunderbarer Anblick, das kann ich Ihnen allen versichern. Dieser Weihnachtsmann-Film, das ist ein Beispiel dafür, was an einem Filmfestival auch passieren kann, dass man nämlich mit Sprachen konfrontiert wird, die man zwar schön findet, aber nicht richtig versteht. Hier ein Ausschnitt aus Rare Exports, A Christmas Tale.
Ich war schon einmal ihmetellyt, että miten se pukki ehtii tuhansiin paikkoihin yhtä aikaa. Ja näin se käy.
Se on sitä joulun taikaa.
This is not Santa.
What?
It's one of Santa's little helpers.
Einer des, der kleinen Helfer des Weihnachtsmanns, nicht der Weihnachtsmann selbst, der da aufgetaucht oder aufgetaut ist. Kommen wir noch zur Retrospektive. Die war dieses Jahr Ernst Lubitsch gewidmet. Brigitte Hering?
Ja, ein großer Filmemacher von aus der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts wurde hier geehrt, und zwar so umfassend geehrt, wie man das vielleicht noch nie gesehen hat. Es wurden fast alle seiner Filme, die er gedreht hat, und zusätzlich der Filme, in denen er bis in die 20er Jahre noch als Schauspieler mitgespielt hat, gezeigt. Und das war eine Zusammenarbeit mit der Cinémathèque Suisse, und ich kann nur sagen dazu, sowas ist einfach großartig, wenn man an einem Festival die Möglichkeit hat, wirklich das Werk eines Regisseurs, eines der wichtigsten Regisseure, muss man sagen, der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts, so ausbreiten kann.
Ja, die Retrospektiven waren ja immer eine der großen Stärken in Locarno, gerade wegen der Nähe zur Cinémathèque Suisse. Und die Cinémathèque Suisse ist sehr nahe bei der Cinémathèque Française in Paris. Das heißt, hier konnte man wirklich Basisarbeit leisten, die Filme zusammenstellen, aus dem Vollen schöpfen. Und dass das in den letzten Jahren ein bisschen vernachlässigt wurde, war eigentlich schade, weil die Retrospektive wirklich einer der ganz großen Trümpfe war von Locarno. Und Retrospektiven, historische Retrospektiven, sind immer so ein Abschluss-Cornerstone für ein Festival.
Peter Klausner?
Ja, es hat sich ja auch gezeigt, dass das Publikum, und zwar alle Altersklassen, hingeströmt sind. Ich bin mehrfach in die Retrospektive nicht reingekommen, und nicht, weil ich in letzter Sekunde erst angetanzt bin, sondern 45 Minuten vorher bei Ninochka beispielsweise war schon kein Reinkommen mehr möglich. Ich werde es heute Abend nochmal versuchen. Und wenn man dann drin war und da gesessen hat, dann war man einfach begeistert auch von der Wirkung, die diese Filme immer noch entfalten. Ein Feuerwerk an Erotik, an intelligentem Witz. Das Publikum ist grandios mitgegangen, Szenenapplaus, die Leute waren einfach begeistert, und das war natürlich auch eine Möglichkeit, auf ganz charmante Art die Wurzeln des heutigen Kinos auch zu erleben, weil das waren ganz moderne Filme, das ist nur nichts angestaubtes, olles Zeug, was da zu sehen war, sondern
Kino. Erstaunlicherweise für jemand, der in den 40er Jahren Filme gemacht hat.
Eben, der Mann ist über 50 Jahre tot, und es ist Kino, das immer noch wirkt und seine Wirkung immer noch entfalten kann, also schlicht und weg großartig, und ich finde es sehr klug von Olivier Pehr, wieder zu dieser einen Wurzel Locarno zurückzukehren und zu sagen, wir machen hier umfassende historische Retrospektiven. Ich bin sehr gespannt, was er uns im nächsten Jahr für ein Bonbon schenkt.
Ja, wir werden es dann sehen. Brigitte Hering, Sie haben uns einen Ausschnitt aus einem der Filme mitgebracht. Um was handelt es sich da?
Ja, es bebildert eigentlich ganz schön, was Peter Klaus gerade gesagt hat, wie modern auch Lubitsch als Filmemacher war. Ich habe einen Ausschnitt aus To Be or Not to Be, seinem ganz großen, berühmtesten Werk, mitgebracht, was gestern Abend auf der Piazza lief. Und es ist eine Stelle, wo man Nazischergen sieht, wie sie da sitzen in einem Quartier und sich gegenseitig begrüßen mit Heil Hitler. Und dann kommt Hitler selber und kommt dann rein, und Lubitsch löst es dann auf. Es sind gar nicht Nazischergen, sondern wir sind mitten in einer Probe für ein Theaterstück. Aber das weiß man am Anfang des Films eben noch nicht. Man meint, man ist wirklich im Führerbunker.
Der Führer! Heil Hitler! Heil Hitler!
Heil myself.
That's not in the script.
But Mr. Dobosch, please.
That's not in the script, Mr. Brunsky.
But it'll get a laugh.
But I don't want to laugh here. What does the script say?
I make an entrance.
And what do you say?
Nothing.
Then say nothing.
Ein Ausschnitt aus To Be or Not to Be, frei nach Shakespeare, oder ganz genau nach Shakespeare. Ernst Lubitsch war das. Der Meister der subtilen Andeutung, soweit hat man etwas erfahren können über ihn. Der US-amerikanische Filmhistoriker Joseph McBride war bei uns zu Gast und hat dazu Folgendes gesagt.
Lubitsch could do more with a closed door than most directors today could do with an open fly.
Das muss man jetzt mal sich genau überlegen. Ernst Lubitsch als Regisseur kann mehr anstellen mit einer geschlossenen Tür, andeutungsweise in Andeutungen arbeiten, als die meisten Regisseure heutzutage mit offenen Hosen. Ein wunderbarer Satz, nicht, Peter Klaus?
Ja, und der stimmt. Wir haben das ja auch in Filmen wie L.A. Zombie gesehen. Runtergelassene Hosen sind sowas von langweilig.
Ernst Lubitsch.
Seine Tusch.
Ernst Lubitsch erhielt eine Retrospektive, Alain Tanner hingegen, der erhielt einen Ehrenleopard, der Genfer Altmeister der Regie, Jahrgang 1929. Der ist dann trotzdem hier in Locarno erschienen, um diesen Preis entgegenzunehmen. Und er hat sich für diese Ehrung an einer Pressekonferenz ungefähr so bedankt.
Ça me touche beaucoup. Point final.
No. Das berührt mich sehr. Punkt. Schluss. Wir kommen langsam aber sicher auch zum Schluss. Gibt es noch irgendetwas anzufügen Ihrerseits?
Ein Wunsch fürs nächste Jahr. Olivier Pehr möchte sich bitte modisch etwas beraten lassen und anders auf der Piazza auftauchen. Er war scheußlich gekleidet und er sollte ein bisschen weniger abends erzählen. Das war zu viel und oft ein bisschen inhaltslos.
Sprechen Sie darauf das überwiegende Weiß an?
Ja, das kann man mit der Figur nicht tragen. Ich würde das auch nicht wagen.
Michael Sennhauser.
Gleichzeitig muss man Olivier Pehr zugutehalten. Er war einfach überall. Er war omnipräsent in diesem Jahr. Er hat wirklich jeden einzelnen Anlass besucht, hat alle Leute begrüßt. Also er hat seinen Einstand wirklich gut geleistet, auch wenn sein Anzug ein bisschen zerknittert aussah.
Und Brigitte Hering?
Ja, was ich mir persönlich wünschen würde, wäre ganz für mich persönlich, dass ich mich aufspalten kann und einfach noch mehr Filme sehen kann wie dieses Jahr. Ich habe viele Filme gesehen, viele tolle, und ich würde einfach gern noch mehr sehen können.
Ein Festival, das 20 Tage dauern könnte mit den gleichen Filmen, wäre vielleicht auch nicht schlecht. Dann könnte man vielleicht die ganze Retrospektive wirklich auch mitverfolgen, wie das dieses Jahr war. Eine sehr reiche Retrospektive. Zum Schluss möchte ich mich noch ganz herzlich bedanken. Peter Klaus, unser Gast aus Berlin.
Gerne, ich danke.
Bis aufs nächste Jahr dann. Und es verabschieden sich hier aus Locarno
Brigitte Hering,
Michael Sennhauser,
Thomas Gutersohn.
Mein Name ist Erik Facko. Und nun zum Schluss lassen wir noch den US-amerikanischen Schauspieler John C. Reilly, der hier auch eine Auszeichnung erhielt, für uns sprechen.
Merci, Dankeschön, molto grazie and thank you.
Arrivederci da Locarno.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs2.ch.